Also zuerst möchte ich Grüße mitbringen, und zwar von der Gemeinde, von der bekennenden evangelischen Gemeinde aus Duisburg, wo die Katharina und ich ja zuallererst waren bei unserer ganzen Reise. Und die haben sich sehr gefreut, dass mal welche aus Osnabrück da waren, und lassen euch recht herzlich grüßen und sind immer interessiert an Neuigkeiten und freuen sich auf den Kontakt. Und besonders natürlich Grüße von Andreas und Simone, bei denen wir nächtigen konnten. Die sind immer bei der Osterfreizeit mit dabei. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe im Lukasevangelium in der Auseinandersetzung zwischen den Pharisäern und Jesus. Und ich hatte ja das letzte Mal euch gesagt, dass das nur der erste Teil der Predigt war. Das ist jetzt schon viele Wochen her. Und jetzt kommt der zweite Teil. Also die Pause dazwischen war ein bisschen groß. In Duisburg habe ich es noch verrückter gemacht. Da habe ich die allererste Predigt aus dem Lukasevangelium gepredigt. Und das, was ja sozusagen nur eine Einleitung war. Und ich habe den Duisburgern gesagt, dass ich gerne möchte, dass sie ein bisschen wissen, was bei uns gerade läuft. Und natürlich war es aber im Prinzip so ein Aperitif für alles, was dann kommt. Und ich habe sie eingeladen, auf unsere Internetseite zu sehen. Also, die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Und vorher hat uns Lukas berichtet, wie Jesus, was Jesus verkündigte, was seine Botschaft war und wie er Menschen heilte, wie er sozusagen als Wunderheiler unterwegs war. Und er hat uns gezeigt, dass Jesus mit göttlicher Autorität auftritt und dass er auch göttliche Kraft besitzt. Dass er also nicht nur sagt, dass er es drauf hat, sondern dass er es auch zeigt, dass er wirklich in göttlicher Macht handeln kann. Und natürlich sind die Pharisäer auch auf Jesus aufmerksam geworden, und die wollen nun überprüfen, wer dieser Jesus wirklich ist und ob er wirklich das Recht hat, in dieser göttlichen Autorität aufzutreten und so zu reden und so zu handeln. Und ich hatte ja euch letztes Mal erklärt, wer die Pharisäer und die Schriftgelehrten, wie sie so immer zusammen erwähnt werden, eigentlich sind. Ich möchte es nochmal kurz wiederholen, um uns ein bisschen das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Pharisäer und Schriftgelehrte, das sind also keine Priester, sondern das war eine Laienbewegung. Alle möglichen normalen Männer aus dem Volk gehörten zu dieser Laienbewegung. Und das Ziel war, das ganze Volk zur Treue zu dem Gesetz Gottes zu führen. Und da das Gesetz Gottes ja verschiedene Gebote bringt, aber eben nicht für jede Situation im Leben eine extra Vorschrift hat, haben die Pharisäer begonnen, für jedes Übergesetz kleine Vorschriften auszudenken. Also, dass auch egal, in welche Situation ich im Leben mal kommen könnte, dass ich dann sofort ein Gebot, ein Gesetz parat habe, wo ich dann auch nochmal sicher gehen kann, dass ich die göttlichen Gebote, die im Alten Testament stehen, also in der Bibel stehen, dass ich die dann auf alle Fälle einhalten kann. Und dadurch ist es zu einer gewissen Gesetzlichkeit gekommen. Alles musste nach diesen Gesetzen gemacht werden. Und leider auch zu einem Verdienstdenken. Die Pharisäer haben angefangen zu denken, wir schaffen es, Stück für Stück die Gesetze zu erfüllen und können darum auch vor Gott wohlgefällig erscheinen. Und dazu kam noch, dass die Pharisäer sich abgesondert haben. Wir schaffen es, die Gesetze so und so zu erfüllen, und da kennen wir genau die Zöllner und die Sünder und wie sie alle heißen, die es eben nicht schaffen. Und mit denen wollen wir natürlich nichts Kontakt haben, denn das sind Unreine. Und wenn wir mit Unreinen Kontakt haben, dann werden auch wir unrein. Und wir wollen nicht unrein werden, sondern wir wollen unbedingt rein sein. Wir wollen vor Gott angenehm erscheinen. Und dann hatte ich noch kurz erklärt, dass es nicht so ist, dass alle Pharisäer Schriftgelehrte sind oder alle Schriftgelehrte Pharisäer sind. Aber die Schriftgelehrten, die es gab, die wurden von den Pharisäern so als die geistlichen Führer angesehen. Nun, und die Pharisäer sahen Jesus und sahen, wie Jesus handelte und sahen, dass Jesus gegen alles handelte, scheinbar wirklich jedes Gebot übertreten hatte, was den Pharisäern so wichtig und so heilig war. Aber wir haben auch versucht, uns in die Pharisäer hineinzuversetzen, um zu sehen, warum ist das so ein Problem für die Pharisäer? Warum sehen sie Jesus mit so einer großen ja, mit so einem Zweifel, mit so einer Kritik. Jesus kommt und er berührt Unreine, was wirklich verboten war. Er berührt Aussätzige. Er nimmt sich das Recht heraus, Sünden zu vergeben, was doch eigentlich nur Gott kann. Wir haben gesehen, dass Jesus auf Partys geht von den krassesten Betrügern und Kollaborateuren, die es damals gab, zu den Zöllnern. Und es ist eigentlich sehr gut verständlich, dass die Pharisäer so reagieren, wie sie eben auf Jesus reagieren. Und Jesus hat dann im Prinzip diesen Pharisäern deutlich gemacht, warum es diese große Diskrepanz gibt, warum es diesen großen Unterschied gibt. Und das war der Kernpunkt der ganzen Predigt. Und weil ja heute die Predigt der zweite Teil ist, ist es im Prinzip auch der Kernpunkt dieser beiden Predigten. Nämlich im Kapitel 5, Vers 36, da sagt ihnen Jesus dann ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen vom neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das neue und der Lappen vom neuen passt nicht auf das alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Also Jesus sagt den Pharisäern, wisst ihr, warum ihr solche Probleme mit ihr habt, mit mir habt? Weil mit mir etwas Neues kommt. Und das ist genau der Grund, warum ihr so schockiert seid. Ich gehe neue Wege. Ich bin eben nicht gekommen, um mich in euer Lehrsystem zu integrieren und es zu verbessern und vielleicht ein bisschen zu flicken, zu renovieren. Nein, ich bringe etwas ganz grundsätzlich Neues. Ich habe einen neuen Weg im Umgang mit den Unreinen. Einen neuen Weg im Umgang mit Sünde. Ich habe einen neuen Weg im Umgang mit Sündern. Und der Punkt dieser Vergleiche haben wir gesehen in diesem Gleichnis, was Jesus hier bringt, ist, dass man das Neue mit dem Alten nicht vermischen kann. Das neue Leben der Jünger Jesu steht im ganz scharfen Kontrast zur alten Gesetzlichkeit der Pharisäer. Ja, die Messias-Zeit, Jesus, der Messias ist jetzt da, diese Messias-Zeit lässt sich nicht verbinden mit der, wir warten auf den Messias-Zeit. Die Pharisäer wollten sich da vorbereiten, sie wollten bereit sein für den Messias. Und als er dann da war, haben sie es nicht gemerkt und haben weiter sich vorbereitet auf den Messias. Und das war das Problem. Nun, und was war dann genau das Problem? Wie sahen diese alten Schläuche aus von den Pharisäern? Jesus richtet sich gegen ihre Gesetzlichkeit, gegen dieses Verdienstdenken, gegen diese falsche Absonderung. Und wir haben dann gesehen, dass am Ende eine Frage eigentlich offen blieb, eine ganz wichtige Frage. Also klar, Jesus stimmt nicht mit den Ansichten der Pharisäer überein. Er scheinbar schmeißt das alles über den Haufen. Und die Frage ist, heißt das jetzt, dass Jesus grundsätzlich alles Alte, also auch das Alte Testament, die alttestamentlichen Gebote ablehnt? Dass er sagt, so Leute, jetzt beginnt hier was ganz Neues, vergesst alles, was davor war, jetzt geht's erst richtig los. Und ich hatte euch gesagt, dass ich genau an der Stelle ein Komma mache und diese Frage das nächste Mal beantworte. Warum? Weil Lukas selbst sie behandelt, nämlich in den beiden Abschnitten, die heute unser Predigttext sind. Und Lukas macht in diesen beiden Abschnitten sehr deutlich, dass eben es nicht so ist, sondern dass es genau das Gegenteil ist. Und das ist das Geniale an diesen neuen Wegen, die Jesus geht. Jesus geht neue Wege, aber er steht trotzdem zu dem Alten. Und damit meine ich das Alte Testament, damit meine ich das alttestamentliche Gesetz. Also der erste Punkt, der erste Teil dieser Predigt ist, dass Jesus etwas Neues bringt. Und der zweite ist, und das ist die Überschrift dieser heutigen Predigt, Jesus steht dennoch zum Alten. Man könnte sogar sagen, Jesus erfüllt dadurch wirklich das Alte, nämlich dass er das Neue bringt. Ich lese jetzt den Predigttext. Der steht also im Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 1 bis 11. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger rauften Ähren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr das nicht gelesen, was David tat, als ihn hungerte und die, die bei ihm waren? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen durfte als die Priester allein, und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Das heißt, er konnte diese Hand einfach nicht mehr bewegen. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt hervor. Und er stand auf und trat vor. Und da sprach Jesus zu ihnen, ich frage euch, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, Leben zu erhalten oder Leben oder zu vernichten? Und da sah sie alle ringsum an und sprach zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat's, da wurde seine Hand wieder zurechtgebracht. Sie aber wurden ganz von Sinn und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Also nochmal, wenn die Pharisäer, wie wir es ja gesehen haben, auf dem alttestamentlichen Gesetz aufbauen und mit allen Kräften versuchen zu erfüllen und Jesus auch gekommen ist, um auf dem Alten Testament aufzubauen und diese alten Verheißungen zu erfüllen, müssten die dann nicht beide wunderbar harmonieren? Müssten die Pharisäer und Jesus sich nicht um die Arme fallen und sagen, endlich, wir haben uns gefunden und sich wunderbar ergänzen? Es wäre schön, aber das Problem war, dass die Pharisäer ein ganz anderes Verständnis vom alttestamentlichen Gesetz hatten. Und dieses andere Verständnis war leider ein falsches Verständnis. Und die Pharisäer waren von ihrem Verständnis, von ihrem Weg, dieses Gesetz zu erfüllen, sehr überzeugt. Und sie waren sogar so sehr davon überzeugt, dass sie sich ziemlich gut vor Gott fanden, dass sie dachten, sie stehen gut vor Gott da. Und sie sahen sich eben im Vergleich zu den vielen anderen in einem viel besseren Licht. Nun, bei den Pharisäern müssen wir eins beachten, dass sie das Gesetz unbedingt erfüllen wollten, mit aller Kraft. Das war nicht ihr Problem, sondern wie sie es erfüllen wollten. Also nicht, was sie machen wollten, sondern wie sie es machen wollten. Wenn wir das mal als Beispiel nehmen und das alles jetzt mal an die Mathematik sehen. Wir haben eine Aufgabe, eine wahnsinnig lange Aufgabe, wo ständig Punkt- und Strichrechnung durcheinander geht. Und jetzt kommen zwei, die wollen wirklich mit aller Inbrunst, ganz von Herzen und wirklich aufrichtig diese Matheaufgabe lösen. Und der eine hat die Regel Punkt vor Strichrechnung. Also ich weiß nicht, wie gut ihr in Mathe seid. Das konnte ich mir noch merken, nach den ganzen Jahren, wo ich dann Bruchrechnung alles nicht mehr wusste. Deshalb hoffe ich, ihr kennt das noch. Also Punkt vor Strichrechnung hat der eine die Regel und der andere hat die Regel nicht, sondern sagt, ich muss das alles systematisch von Anfang an, ohne irgendwas vor- oder zurückzunehmen. Und die beiden werden natürlich auf ein anderes Ergebnis kommen. Und ein Ergebnis ist dabei falsch. Also es ist ganz wichtig, wie ich die Aufgabe erfüllen will. Nicht bloß, dass ich die Aufgabe auf alle Fälle erfüllen will. Das ist allen, die LKs und Klausuren schreiben, sicherlich bekannt. Dass manchmal aller guter Wille nichts nützt. Also, das ist der Konflikt hier. Wir haben auf der einen Seite das Gesetz und wir haben auf der anderen Seite die Art und Weise, wie ich das Gesetz erfüllen kann. Und die Frage ist, wer hat jetzt das richtige Verständnis? Wer hat Autorität? Und das ist heute mein erster Unterpunkt, oder ich muss eigentlich sagen, meine erste Unterfrage. Und die Antwort auf diese Frage zeigt, dass Jesus eben nicht nur etwas Neues bringt, sondern dass er wirklich zu dem Alten steht, dass er das Alte erfüllt. Also die Frage lautet, wer hat wirklich Autorität über das Gesetz? Und Lukas klärt diese Frage im ersten Bericht über Jesus, den wir heute im Predigtext haben. Nach der harmlosen Fastenfrage, das war die Frage in dem Abschnitt davor, ja, wo die fragen, ja, warum fasten denn deine Jünger nicht? Während die Jünger der Pharisäer und selbst die Jünger von Johannes fasten. Ja, das war mehr eine harmlose Frage, weil das war freiwillig. Kommt jetzt eine viel ernstere Frage, nämlich die Frage nach der Sabbatheiligung. Und wir müssen wissen, dass der Sabbat in gewisser Weise stellvertretend für das ganze Gesetz stand. Also der Sabbat, das ist nicht bloß so eine Regel nebenbei, sondern der Sabbat, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gesetz. Und im Prinzip die Frage, wie stehst du zum Sabbat, kann man dann fast schon sagen, wie stehst du überhaupt zum Gesetz? Übrigens, das ist heute unter verschiedenen theologischen Kreisen fast noch genauso, dass man am Sabbat oder an der Sonntagsheiligung ziemlich viel festmachen kann, wie man zum Gesetz steht. Nun, Vers 1, da steht, und es begab sich an einem Sabbat, dass er durchs Kornfeld ging und seine Jünger rauften Ähren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Gut, es war Sabbat, was machten die Jünger? Die gingen also da durch und nahmen die Ähren und zerrauften sie. Wir müssen als erstes wissen, dass das erlaubt war, dass man durch ein fremdes Feld ging und Ähren sich nahm und zerrieb und dann die Körner aß. Da steht nämlich im 5. Mose, Kapitel 23 schon, wenn du in das Kornfeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ähren abrupfen, aber mit der Sichel sollst du nicht reinfahren. Also Mundraub ist erlaubt, wenn man unterwegs ist auf Reise und was zu essen braucht. Nun, die Pharisäer stuften dieses Zerreiben allerdings als Erntearbeit ein. Und Erntearbeit, das war laut Mishnah, also Mishnah ist eine Zusammenfassung von diesen vielen Regeln und Vorschriften der Alten, die Jesus immer wieder erwähnt. Ja, die Alten haben euch das und das gesagt, ich aber sage euch das und das. Und die Vorschriften der Alten, das sind auch das, wo die Pharisäer drauf pochen. Und wir merken, hier pochen die Pharisäer genau an dieser Stelle auf die Vorschriften, auf die Gebote der Alten. Weil sie nämlich dieses als Erntearbeit einstufen und laut Mishnah ist das Arbeit und ist das am Sabbat verboten. Im Alten Testament steht das nicht so konkret drin. Da steht nur drin, dass Arbeit verboten ist. Das wird eben nicht so spezifisch. Nun, die Frage ist, wie steht jetzt dieser angebliche Messias, dieser besondere Rabbi, dieser Wunderheiler Jesus zu den Satzungen, zu den Vorschriften der Ältesten? Und wir sehen, Jesus stützt sich in seiner Antwort auf die Bibel. Eigentlich ganz schlaue Taktik. Vers 2, einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn hungerte und die, die bei ihm waren? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen durfte als die Priester allein. Und wie er sie auch denen gab, die bei ihnen waren. Also wenn David und seine Leute die verbotenen Schaubrote essen durften, als sie hungrig waren, dann dürfen doch erst recht die Jünger Jesu Ähren ausraufen und reiben, was ja eigentlich auch erlaubt war. Also Jesus provoziert hier die übertriebene Gesetzlichkeit und ihre Folgen. Er provoziert diese Gesetzlichkeit, die weit über das Alte Testament hinausgeht. Jesus hält den Pharisäern dieses Beispiel von David entgegen und sagt, David konnte in einem Notfall, und dieser Notfall war einfach, dass er und seine Leute Hunger hatten, die Schaubrote essen. Und es war kein Verstoß gegen das Gesetz. Der Priester hatte David gesagt, ja, es geht. Und genauso wenig verstößt nun Jesus und seine Jünger gegen das Gesetz. Also unsere Frage war am Anfang, wie ist das Gesetz zu verstehen? Was ist der Schlüssel zum ganzen Alten Testament? Wer hat das richtige Verständnis? Wer hat Autorität? Und Jesus macht durch seine Antwort deutlich, dass er diese Autorität besitzt. Und er sagt dem Pharisäern es nochmal sehr direkt und unmissverständlich. Wir könnten ja immer noch jetzt fragen, was will er jetzt mit David? Und deshalb Vers 5, und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Und hier merken wir wieder, dass mit dem Titel Menschensohn eben nicht einfach nur irgendein Mensch von irgendeinem gewöhnlichen Mensch, irgendein Menschensohn von irgendeinem gewöhnlichen Mensch gemeint ist, sondern dass hier der Menschensohn gemeint ist, der in der Bibel verheißen wird, besonders im Propheten Daniel, dieser von Gott gesandte und beauftragte endzeitliche König und Richter. Also Jesus hat die Autorität. Er steht hinter dem Gesetz und kann darum wirklich genau sagen und tun, was das Gesetz fordert. Und Jesus macht eben den Pharisäern das deutlich, und das ist der Clou, indem er das Alte Testament benutzt. Also durch das Wort, auf dem die Pharisäer ihre ganze Lehre aufbauen, durch dasselbe Wort tut er ihnen nun darlegen, dass es durchaus erlaubt ist, am Sabbat Ähren zu rauchen und vor allen Dingen, dass er Autorität hat und über den Sabbat wirklich entscheiden kann. Wir können also schlussfolgern, jetzt erstmal so ein Zwischenstand, Jesus macht den Pharisäern klar und auch uns klar, dass er Herr über den Sabbat ist, dass er Gott ist, dass er sozusagen der Gesetzgeber ist. Und das ist logisch. Wenn Jesus Gott ist, wenn er der Gesetzgeber ist, dann steht er automatisch über dem Gesetz. Der Gesetzgeber steht höher als das Gesetz. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass Gott ja nicht irgendwelche Gesetze festlegt. Dass Gott nicht einfach kommt und sagt, so, jetzt legen wir mal fest, was gut und böse ist, wie es ihm gerade so eingefallen ist. Sondern, dass die Gesetze Gottes eigenes Wesen widerspiegeln. Gott bestimmt durch sein eigenes Sein, durch die Art, wie er ist, das Gesetz, den Inhalt der Gebote. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Unterpunkt oder zur zweiten Unterfrage, die sich hier automatisch eigentlich anschließen muss und beantwortet werden muss. Die erste Frage war, wer hat wirklich Autorität über das Gesetz? Und die zweite Frage ist nun, was ist die wahre Intention des Gesetzes? Was ist die wahre Absicht des Gesetzes? Und die Antwort kommt in dem letzten Abschnitt unseres Textes. Und klar, es ist mal wieder Sabbat und wir ahnen es, es ist eine gute Gelegenheit, um die Diskussion über den Sabbat und über das Gesetz an sich weiterzuführen. Aber eben nicht gediegen beim Frühshoppen nach dem Gottesdienst in gelöster Atmosphäre, so wie wir es uns vielleicht vorstellen und wünschen. Nein, dazu sind die Pharisäer schon viel zu misstrauisch. Da steht dann ab Vers 6, und es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Das ist interessant. Was dazwischen diesen Sabbaten passiert ist, interessiert hier überhaupt keinen. Es geht jetzt wirklich um diese Diskussion über das Gesetz, über den Sabbat. Und jeder Beitrag, den Lukas bringt, hat mit dem Sabbat zu tun. Und gleich am Anfang wird uns gesagt, aha, da war also ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand, eine unbewegliche Hand. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Also hier sehen wir, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sind nicht mehr so locker als Gäste dabei und wollen mal gucken, was passiert, wie es vielleicht am Anfang war, sondern die lauern jetzt schon auf. Nun Vers 8, er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt hervor. Und er stand auf und trat vor. Also Jesus geht auf diese unausgesprochene Aufforderung der Pharisäer sofort ein. Er weiß sofort, was los ist. Ach ja, hier sitzen die Pharisäer, dort sitzt der Mann mit der verdorrten Hand, alles klar. Die wollen jetzt sehen, was ich mache. Und da sprach Jesus zu ihnen, Vers 9, ich frage euch, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, Leben zu erhalten oder zu vernichten? Mit anderen Worten könnte man fragen, müsste nicht gerade der Sabbat, ja der Gedenktag des Herrn, im Dienst der Nächstenliebe stehen? Und die implizierte Antwort ist, Gottes Liebe und Nächstenliebe, die widersprechen sich nicht, sondern die bedingen einander. Sie sind eins. Wer Gott liebt, der muss gleichzeitig den Nächsten lieben. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott und verachte meinen Nächsten oder stelle mich über ihn. Das ist das, was wir heute auch gelesen haben, was Matthias gelesen hat, wo es ums höchste Gebot geht. Da geht es um Gott lieben von ganzem Herzen, aber eben auch den Nächsten. Das gehört zueinander. Es ist im Prinzip so, dass wenn ich Gott lieben will, kann ich es Gott nur so zeigen, indem ich meinen Nächsten liebe. Nun, die Heilung einen Tag hier weiter aufzuschieben und damit das Leiden dieses Mannes zu verlängern, das wäre in den Augen Jesus schon Böses tun. Ja, was ist besser, Böses zu tun oder Gutes zu tun? Und interessant ist dennoch, dass Jesus durchaus eine Unterscheidung sieht zwischen erlaubten Dingen und unerlaubten Dingen. Also er sagt nicht, Sabbat, könnt ihr alles vergessen, könnt ihr alles machen. Nein, er sieht schon gewisse Grenzen. Er sieht eine Unterscheidung, aber fragt, was ist wirklich richtig am Sabbat zu tun? Wofür ist der Sabbat da? Und wir haben ja nun gesehen, dass der Sabbat stellvertretend für das ganze Gesetz steht. Und darum können wir nun Jesu Frage auch verallgemeinern. Ist das Gesetz nicht dafür da, Gutes zu tun? Mit anderen Worten, hört mal, wenn ihr das Gesetz, wenn ihr Gottes gutes Gesetz dazu missbraucht, Böses zu tun, dann stimmt irgendwas nicht. Das muss euch doch auffallen. Was ist die wahre Intention des Gesetzes? Wer kann hier Antwort geben? Natürlich der, der das Gesetz gegeben hat. Nämlich Gott. Und Jesus ist Gott und er gibt uns auch hier die Antwort. Eben nicht, es zu missbrauchen, um sich selbst vor Gott zu erheben, um sich selbst möglichst wohlgefällig und gerecht zu machen und dazu vielleicht sogar noch andere zu verurteilen oder in ihren Problemen zu belassen, sondern ganz einfach, um Gutes zu tun, um anderen zu helfen, um Dinge zu tun, die Gott ehren. Und so steht dann Vers 10, und er sah sie alle ringsum an und sprach zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat's, da wurde seine Hand wieder zurechtgebracht. Jesus heilt diesen Kranken und spätestens jetzt müssten eigentlich alle vor Demut sich beugen und müssen erkennen, dass Jesus wirklich in göttlicher Autorität handelt. Aber, wir lesen Vers 11, sie aber wurden ganz von Sinn und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Jesus und die Pharisäer, die gehen in ihrer Meinung also nicht nur ein kleines bisschen auseinander, so was man so ein bisschen vernachlässigen kann, sondern sie sind eben völlig gegensätzlich. Obwohl sie beide auf dem alten testamentlichen Gesetz aufbauen. Und der Unterschied ist allerdings, dass Jesus der Herr über das Gesetz ist. Dass er das Gesetz wirklich versteht und deshalb auch letztendlich erfüllt. Und die Pharisäer dagegen missverstehen die wahre Intention des Gesetzes. Und deshalb schaffen sie es logischerweise auch nicht, das Gesetz zu erfüllen. Und Jesus macht uns hier deutlich, dass es sich eben nicht widerspricht, Gott die Ehre zu geben, Gott zu lieben und gleichzeitig den Menschen zu dienen und zu helfen und zu lieben. Weil er macht uns deutlich, dass es sich bedingt. Und genau das konnten die Pharisäer eben nicht zusammenbringen. Sie konnten nicht zusammenbringen, dass sie einerseits Gott ehren und lieben und sich dennoch um die Mitmenschen mit ausreichender Liebe und Aufwand kümmern. Sie können wirkliche Liebe und Gottesfurcht in dem Herzen nicht mit Nächstenliebe zusammenbringen. Und somit letztendlich rauben sie Gott doppelt die Ehre. Das erste durch ihr Verdienstdenken, dass sie denken, sie können durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht werden, besser werden. Und das zweite durch die fehlende Nächstenliebe. Gut, ich denke, das ist jetzt einigermaßen klar geworden, was das Problem der Pharisäer war. Aber das waren ja die Pharisäer. Ich weiß nicht, wann ihr den letzten Pharisäer gesehen habt, aber die gibt es ja nicht mehr. Das war mal. Die Frage ist, wie ist es denn heute? Wir haben gesehen, die Pharisäer haben diesen Weg. Wir haben gesehen, Jesus hat diesen Weg, mit dem Gesetz umzugehen. Und die Frage ist doch, wie stehen wir zum Gesetz? Ist für uns das Gesetz heute alles Schnee von gestern? Weil wir ja als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, vom Gesetz befreit sind. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass Gott uns sein Gesetz gibt und seine Gebote gibt zu unserem Guten. Und dass wir das nicht vergessen. Dass Gottes Gebote und Gesetze Gottes guten Charakter widerspiegeln. Und sie deshalb eben wirklich zu unserem Segen sind. Und dass wir nicht die Gesetze einfach abtun und alles, was da im Alten Testament so langweilig vor sich hingeschrieben ist, was eh keiner mehr lesen kann. Allerdings macht Paulus uns in seinen Briefen auf eine weitere Sache aufmerksam, die auch sehr wichtig ist. Was die Intention des Gesetzes ist. Und dieser Punkt ist in dem Predigtext von heute nicht enthalten, er wird nicht erwähnt, aber er ist sehr wichtig, nämlich es geht um die Sündenerkenntnis. Paulus schreibt im Römer 3, Vers 19 und Vers 20, wir wissen aber, dass was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, also der Weg der Pharisäer, funktioniert nicht, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz kann und soll also nicht dazu dienen, vor Gott gerecht zu werden, sondern dass wir unsere Hilfsbedürftigkeit erkennen. Dass wir Gottes Gnade erflehen. Und was machten nun die Pharisäer? Sie erkannten wohl, dass sie Sünder waren. Doch nun nahmen sie eben dieses Gesetz und sagten sich, okay, wir sind absolut verdorben, wir sind sündig, wir können nicht zu Gott kommen, aber wir nehmen jetzt dieses Gesetz, was uns Gott gegeben hat, dieses gute Gesetz, und werden jetzt alles dran geben, Stück für Stück uns zu Gott hochzuarbeiten. Und das bleibt auch heute noch der falsche Weg. Und das müssen wir unseren christlichen Geschwistern, ob sie jetzt in der katholischen Kirche sind oder auch in der evangelischen Kirche oder wo auch immer, immer wieder sagen. Doch wie geht es euch, wenn ihr mit Christen und mit Nichtchristen heute sprecht über das Thema Gebote, Moral, Ethik, Vorschriften? Wie sieht es in Gesprächen heutzutage meistens aus? Ich denke, das Problem heutzutage ist nicht die Gesetzlichkeit, dass wir ständig auf Menschen treffen, die das Gesetz einfach zu ernst nehmen. Die gibt's auch, ich weiß. Aber meistens ist es doch so, dass es genau das Gegenteil ist. Dass man das Gesetz für völlig verstaubt, für veraltet erklärt, dass man es ablehnt. Ja, dass man sogar sagt, dass das Gesetz schlecht ist und menschenverachtend. Ja, viele Menschen werfen den ganzen Geboten, diesen ganzen Gesetzen der Bibel vor, dass sie absolut menschenverachtend sind. Und wenn ich euch erinnern darf an den Anfang meiner letzten Predigt, da bin ich darauf eingegangen, dass wir, wenn wir ganz klar zu Jesus und seinen Worten stehen, dass wir Anstoß erregen werden, dass wir in Konflikte kommen werden. Denn es ist eben für die Menschen heute nicht einzusehen, dass dieses Gesetz für Gutes tun da ist. Das Gesetz für einen Ruhetag ist da noch das harmloseste. Ich hatte erwähnt, vor allen Dingen, wenn es um Männer und Frauen geht, um ihr Verhältnis zueinander, wenn es um Sexualität geht, ja, Homosexualität. Und wir sehen, es geht da nicht nur um diese festgeschriebenen Gebote im Alten Testament, sondern es geht sogar um die ganze Schöpfungsordnung. Alles wird bezweifelt oder abgelehnt. Und die Frage ist, was hilft uns in dieser Situation, in dieser Diskussion unser heutiger Predigttext? Was können wir denn sagen, wenn sich die Leute so an uns stoßen? Einige von euch waren ja bei unserer Hochzeit dabei, vor 14 Tagen, und das war eine ausgezeichnete Predigt, und der Kurt Vetterli, der Pastor aus Basel, hat in dieser Predigt dargelegt, wie das biblische Verständnis von Ehe ist. Und dort fiel dann irgendwann das Wort Unterordnung. Und in den Gesprächen danach hat sich natürlich gezeigt, dass das für viele unheimlich schlimm war. Und es war sogar so, dass als das erste Mal das Wort Unterordnung fiel in der Predigt, ab dann konnten die vielleicht gar nicht mehr klar denken und es viele Gute hören, sondern die haben nur noch gedacht, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja hier absolute mittelalterliche Versklavung, was jetzt abgeht. Wie wird das nur werden mit unserer Katharina? Also, das hat wirklich Anstoß erregt, diese Predigt. Und es wird hoffentlich noch viele gute, fruchtbare Gespräche geben in Zukunft, wenn wir die verschiedenen Leute wiedersehen. Nun, was hilft uns dieser Text? Und die gute Botschaft ist, der Text hilft uns, auch wenn es vielleicht in unserem Gespräch heute nicht so sehr um die Gesetzlichkeit geht, sondern eben um das Gegenteil. Die Frage, die Jesus hier stellt, unbeantwortet, die gibt uns auch in diesem Problem den Schlüssel. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, Leben zu erhalten oder zu vernichten? Ist das Gesetz zum Guten oder zum Schlechten da? Das ist genau die Frage, die wir auch stellen und beantworten müssen in dieser Diskussion. Klar, man kann auch alle Worte von Jesu missbrauchen. Ja, das habe ich auch in der letzten Predigt erzählt oder nochmal deutlich gemacht. So wie die Pharisäer das alttestamentliche Gesetz missbrauchten, dass sie es nahmen und sozusagen missverstanden und für ihre Zwecke einsetzten, genauso ist es gang und gäbe, Jesu Worte zu missbrauchen, sie aus dem Kontext zu reißen, sie vor den eigenen Kamm zu spannen und am Ende dann tatsächlich auf das Gegenteil herauszukommen. Und was ja sehr beliebt ist oder was immer wieder gemacht wird, und warum Gott Jesu Wort auch so einen Anstoß erregt, ist, dass man die Worte Jesu oder die Worte der Bibel nimmt und nach dem aktuellen Zeitgeist bewertet. Man sucht irgendwelche Kriterien der Bewertung und man nimmt natürlich was? Den aktuellen Zeitgeist, das, was gerade aktuell ist. Und wenn man davon geht, dann ist es logisch, dass es Diskrepanzen und Konflikte gibt. Aber wenn man den wahren Hintergrund der Gebote sieht, und den müssen wir sehen, und den müssen wir auch weitergeben, dann wird Folgendes deutlich. Gott ist gut. Das sehen wir in der Schöpfung Gottes. Das sehen wir, indem Gott einfach uns das Leben gibt. Das sehen wir, indem Gott uns die Erlösung schenkt. Ja, dass Gott seinen eigenen Sohn für uns opfert. Und deshalb, weil Gott gut ist, ist es klar, dass auch die Gesetze seine Güte widerspiegeln. Ja, ehre deine Eltern. Du sollst nicht töten. Achte das Gut deines Nächsten. Das sind Gebote, die sind doch eigentlich gut. Die spiegeln Gottes Güte wider. Das ist eben nicht so, dass das Gesetz uns gegeben ist von Gott zur Versklavung, dass wir jetzt irgendwelche Dinge tun müssen, nur weil Gott es so will, die uns aber eigentlich gar nicht so gut tun. Nun, ich möchte jetzt am Schluss nochmal diese beiden Teile der Predigt zusammenbringen. Die Auseinandersetzung mit den Pharisäern, in der Jesus steht und die Lukas uns berichtet und in der Lukas uns deutlich macht, dass Jesus neue Wege geht. Mit ihm kommt etwas Neues. Etwas Neues im Umgang mit Sünde und mit Sündern. Nicht, dass Jesus die Sünde und den Sünder einfach hinnimmt und akzeptiert oder dass er dann auf der anderen Seite tausende von Vorschriften sich einfallen lässt, um der Sünde aus dem Weg zu gehen, sondern Jesus vergibt die Sünde. Jesus macht Unreine rein. Jesus macht aus Gottes Feinden Gottes Kinder. Und das alles nicht, indem er das alttestamentliche Gesetz einfach abschafft und für nutzlos erklärt, sondern indem er das Gesetz erfüllt. Jesus selbst ist der Herr über das Gesetz und er steht auch zu ihnen. Und weil sie sein göttliches Wesen letztendlich widerspiegeln, kann er gar nicht gegen sie verstoßen, sondern er zeigt uns, wie die wahre Intention dieser Gesetze aussieht. Also Jesus bringt etwas Neues, aber er steht dennoch zum Alten. Und da sehen wir, dass Jesus eben keinen Widerspruch in die Bibel bringt, sondern dass er erfüllt, dass er aufschließt und dass er uns den rechten Weg zeigt, Gott zu verstehen und auch zu folgen. Und wenn wir jetzt in der Diskussion sind, dann müssen wir das den Leuten eben zeigen, dass Gott tatsächlich gut ist und dass die Gesetze das Gute wollen und dass die Gesetze, die heute für den heutigen Geist, Zeitgeist so absonderlich und schlecht klingen, dass wenn man sie mit dem richtigen Hintergrund betrachtet und vor allen Dingen sieht, was dann rauskommt am Ende, dass man dann sieht, dass Gott uns diese Gesetze gibt zum Guten. Und dass man nicht über diese Gesetze einfach urteilen kann, weil es eben unmodern klingt, sondern dass man über die Gesetze urteilen kann, nur wenn man nach dem fragt, der Herr über diese Gesetze ist und der diese Gesetze gegeben hat und auch erfüllt hat. Und hier könnte ich jetzt wiederum ein Komma setzen, denn eine weitere Fragestellung tut sich auf. Wenn Christus so zum Gesetz steht, wie Lukas es uns gezeigt hat, wenn er über dem Gesetz steht und wenn er zu dem Gesetz steht, wie stehen wir als Christi Nachfolger denn heute zum Gesetz? Und ich werde dieses Thema jetzt nicht anreißen. Es geht auch über den Predigttext hinaus. Und ich werde es auch nicht in der nächsten Predigt behandeln, aber wir werden diese Fragestellung nicht aus dem Blick verlieren. Und wir werden weiter durchs Lukas-Evangelium Jesus folgen. Und wir dürfen nach dieser Auseinandersetzung mit den Pharisäern umso mehr wissen, dass Jesus keine neuen Zweifel und Probleme bringt, sondern dass Jesus wirklich klare Antworten parat hat und uns Hilfe bringt, uns Licht ins Dunkel bringt. Und als letztes möchte ich den Vers nochmal lesen, den der Matthias hier ausgesucht hat in dem Lied, der wirklich wunderbar dazu passt. Aus dem Wunderanfang, herrlich Ende, 501. Drum, so lass dir nimmer grauen, lerne deinem Gott vertrauen, sei getrost und guten Muts. Er fürwahr, er wird es führen, dass du es wirst am Ende spüren, wie er dir tut lauter Gut. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Sinne und Herzen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.